Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jürgen Pidiblut und ihr hört hier die sechste Staffel der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war. In den Episoden dieser Staffel geht es dann um den Fußball, aber mehr als nur um den Ball, der über den Platz rollt. Es geht um die Kontraste, die unser geliebtes Spiel prägen. Tradition versus Kommerz, Leidenschaft versus Geschäft, Herzblut versus Marketingstrategien. Freut euch auf meine ganz persönliche Sichtweise auf das Fußballbusiness. Kritisch, nostalgisch und immer mit einer Prise Leidenschaft. Lehnt euch zurück, schwelgt mit mir in Erinnerungen und stellt euch die Frage, war Fußball früher wirklich Rock'n'Roll? Los geht's! Es folgt nun Bonus-Track 6. Der globale Fußball zwischen Nostalgie und Wirtschaftsmacht. Fußball war einst geprägt von Leidenschaft, Tradition und Authentizität. Eine Zeit, in der der Sport noch wie Rock'n'Roll wirkte. Rau, echt und ungeschliffen. Doch heute steht ein anderer Taktgeber im Vordergrund, die Wirtschaft. In diesem Bonus-Track tauchen wir tief ein in die ökonomischen Dynamiken, die den globalen Fußball verändern. Wir blicken hinter die romantische Vorstellung von Fußball als reiner Leidenschaft und zeigen, warum wirtschaftliche Stärke heute mehr denn je über Erfolg und Zukunft des Sports entscheidet. Von den Milliardenprojekten der FIFA, die zwischen Wachstum, Korruption und Skandalen schwankt, über die strategischen Fußballoffensiven in USA und China, bis hin zu den gigantischen Investments auf der arabischen Halbinsel. Wir beleuchten, wie Kapital und Strategie den Sport formen. Ist Tradition allein noch tragfähig? Oder lebt der Fußball längst von seiner Fähigkeit, Märkte zu erschließen und Investoren anzuziehen? Hört rein, wenn ich erkläre, warum wirtschaftliche Stärke nicht nur überlebenswichtig ist, sondern den Fußball in neue Dimensionen führt. Tradition mag das Fundament sein, doch die Wirtschaft ist der Motor, der den Fußball in die Zukunft bringt.
Bonus Track 6, Fußball jenseits von Europa, wie die Wirtschaft das Spiel regiert.
Fußball ist längst mehr als nur Tradition und Leidenschaft. Während viele Fans nostalgisch auf die guten alten Zeiten blicken, in denen Fußball noch Rock'n'Roll und authentisch war, zeigt sich heute ein klares Bild: Es ist die Wirtschaft, die den Sport trägt, vorantreibt und in neue Dimensionen katapultiert. Hier werfe ich einen Blick auf die wirtschaftlichen Dynamiken des globalen Fußballs und zeige, warum nicht die Tradition, sondern allein die ökonomische Stärke den Erfolg des Sports sichert. In dieser Bonusfolge betrachte ich den Fußball abseits der Nostalgie und hinterfrage die romantisierte Vorstellung, ob es allein Leidenschaft und Tradition sind, die den Sport tragen. Von den milliardenschweren Projekten der FIFA über die globalen Investitionen neuer Fußballmächte bis hin zur Frage, wohin sich der Sport entwickelt. Ich zeige auf, warum nur wirtschaftliche Stärke langfristigen Erfolg sichert, aber auch übergeordnete Korruption und Manipulation diesen Sport beherrschen.
Die FIFA, der Sargnagel des Fußballs.
Die FIFA wird immer wieder wegen Korruption und undurchsichtiger Praktiken kritisiert, darunter Bestechungsskandale, die die Vergabe von Weltmeisterschaften und andere Entscheidungsprozesse beeinflussten. Diese Missstände führten dazu, dass der internationale Fußballmarkt manipuliert wurde, wobei finanzielle Interessen und Machtkämpfe oft den sportlichen Wettbewerb überschatteten.
Blick nach Osten.
Chinas ambitionierte Pläne, mit Milliardeninvestitionen und der Errichtung von 50.000 Fußballakademien eine neue Supermacht zu werden, zeigen, wie gezielte wirtschaftliche Maßnahmen die Basis für sportlichen Erfolg legen können.
Blick nach Westen.
Die USA setzen auf Strategie und Konsumkraft. Mit der Expansion der MLS, Rekordverträgen und Stars wie David Beckham oder Lionel Messi schaffen sie ein Fußballökosystem, das auf Wachstum ausgelegt ist, nicht auf Tradition.
Blick nach Mittel- und Südamerika.
Hier zeigt sich das Gegenteil. Trotz der leidenschaftlichen Fußballkultur und legendärer Talente kämpfen die Länder mit wirtschaftlichen Herausforderungen, die sie zwingen, ihre besten Spieler an reichere Märkte abzugeben. Es ist ein Beweis dafür, dass ohne finanzielle Stärke selbst die traditionsreichsten Regionen an Einfluss verlieren.
Blick auf die arabische Halbinsel.
Katar, Saudi-Arabien und die VAE zeigen, was passiert, wenn unbegrenzte Mittel auf eine klare Strategie treffen. Sie kaufen nicht nur Stars, sondern auch globale Relevanz und veranstalten Turniere, die den Fußballmarkt nachhaltig prägen. In diesem Bonustrack fassen wir zusammen, wie sich der Fußball jenseits von Tradition und Europa entwickelt hat, nicht durch nostalgische Verklärung, sondern durch wirtschaftliche Innovation und globale Vernetzung. Der Blick in diese Regionen zeigt, dass der Fußball nicht von Tradition allein lebt, sondern von finanzieller Stärke, strategischen Investitionen und der Fähigkeit, neue Märkte zu erschließen. Lasst uns ehrlich sein, der Fußball lebt nicht von seinen Wurzeln, sondern von seiner Fähigkeit, Kapital zu mobilisieren und Märkte zu erschließen. Genau das macht ihn nicht nur überlebensfähig, sondern auch unaufhaltsam. Tradition mag den Fußball geprägt haben, aber die Wirtschaft ist es, die ihn überleben lässt und ihn in die Zukunft führt.
Die FIFA, der Sargnagel des Fußballs.
Die FIFA, einst Hüterin der globalen Fußballgemeinschaft, ist längst zu einem Symbol für Korruption, Intransparenz und Manipulation geworden. Was ursprünglich als Organisation zur Förderung und Regulation des Fußballs gegründet wurde, wirkt heute wie eine übermächtige Institution, die mehr am eigenen Vorteil als am Wohl des Sports interessiert ist.
Korruption als System.
Kaum eine Institution hat in den letzten Jahrzehnten so häufig und so massiv Schlagzeilen durch Skandale gemacht wie die FIFA. Die Bestechungsvorwürfe rund um die Vergabe der Weltmeisterschaften 2018 nach Russland und 2022 nach Katar sind dabei nur die Spitze des Eisbergs. Funktionäre bereicherten sich systematisch, während Millionen in dunkle Kanäle verschwanden. Die Enthüllungen führten zu zahlreichen Festnahmen und Prozessen, doch an der Struktur der FIFA hat sich wenig geändert.
Manipulation statt Fairplay.
Die FIFA predigt Fairness und Integrität, während hinter den Kulissen Deals geschlossen werden, die den Sport auf den Kopf stellen. Fragwürdige WM-Vergaben, merkwürdige Schiedsrichterentscheidungen und die ungleiche Verteilung von Ressourcen und Fördergeldern zeugen von einer Organisation, die ihre Macht missbraucht, um die eigene Position zu festigen.
Einfluss und Untergrabung des Spiels.
Statt den Fußball als Sport zu fördern, hat die FIFA ihn zu einer Ware gemacht. Unter dem Deckmantel der Globalisierung treibt sie die Kommerzialisierung auf die Spitze und untergräbt dabei die lokale und regionale Identität des Spiels. Was bleibt, sind aufgeblähte Turniere, die Fans entfremden, und ein wachsender Graben zwischen der Basis des Sports und der Milliardenmaschine an der Spitze.
Der Sargnagel des Fußballs.
Die FIFA hat es geschafft, das Vertrauen der Fans und vieler nationaler Verbände zu zerstören. Anstatt den Sport zu schützen, könnte sie zu seinem größten Feind werden. Die Korruption, die Manipulation und der Fokus auf den eigenen Profit sind der Tod des ideellen Werts, der den Fußball so besonders gemacht hat. Wenn die FIFA nicht reformiert wird und zwar radikal, läuft der Weltfußball Gefahr, seinen letzten Funken Glaubwürdigkeit zu verlieren. Was bleibt, ist die Frage, kann der Fußball gerettet werden, oder hat die FIFA bereits den Sargnagel eingeschlagen?
Thank you.
der nicht tradierte Fußball, wie neue Märkte ohne lange Tradition den Sport revolutionieren. Blick nach Osten, China und der Fußballboom.
Fußball hat sich in China längst zum Volkssport entwickelt. Er ist Pflichtfach an Schulen, und in den kommenden Jahren plant das Land den Bau von 50.000 Fußballakademien, um den Nachwuchs gezielt zu fördern. Diese ehrgeizige Strategie verfolgt drei Hauptziele. Erstens, eine wettbewerbsfähige nationale Liga aufzubauen. Zweitens, sich wieder für die FIFA-Weltmeisterschaft zu qualifizieren und drittens, langfristig selbst eine WM auszurichten.
Die Gründung der Chinese Super League, CSL.
2004 wurde die Ping'an Chinese Football Association Super League, kurz Chinese Super League, CSL, gegründet. Diese Liga ist eng mit den politischen und wirtschaftlichen Interessen der chinesischen Führung, insbesondere von Präsident Xi Jinping, verbunden. Seitdem hat sich die CSL zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz für europäische Top-Ligen in Spanien, England, Italien, Frankreich und Deutschland entwickelt. Die CSL entstand nach einem Korruptionsskandal in der Vorgängerliga, der JAA League. In der Saison 2003 wurden mindestens die Hälfte der Spiele manipuliert, was zu einem erheblichen Vertrauensverlust und dem Ausstieg von Sponsoren führte. Der Hauptsponsor der CSL ist seit 2014 die Ping'an Insurance Group.
Wirtschaftliche Dimensionen der Liga.
Die Wirtschaftskraft der CSL zeigt sich eindrucksvoll an den Fernsehrechten. Von 2016 bis 2020 zahlte das Unternehmen Tiaro Dongli rund 1,25 Milliarden US-Dollar für die Übertragungsrechte. In der Saison 2016 investierten chinesische Clubs über 300 Millionen Euro allein in internationale Transfers. Prominente Spieler wie Graziano Pelle, ehemals italienische Nationalmannschaft, wurden mit Gehältern von bis zu 15 Millionen Euro jährlich gelockt. Er spielte für Shandong Luneng unter dem deutschen Trainer Felix Magath.
Internationale Verflechtungen.
Chinesische Investoren sind längst auch außerhalb der Landesgrenzen aktiv. Der Elektrokonzern Sunaing, Besitzer von Jiangsu Sunaing, hält Mehrheitsanteile am italienischen Spitzenclub Inter Mailand. Auch AC Milan gehört mittlerweile einem Fonds mit chinesischer Staatsbeteiligung. Auf nationaler Ebene setzte China auf erfahrene Trainer aus dem Ausland. Der ehemalige Weltmeistertrainer Marcello Lippi übernahm 2016 parallel den Club Guangzhou Evergrande und die chinesische Nationalmannschaft. Sein Gehalt belief sich auf insgesamt 20 Millionen Euro jährlich, ein Symbol für die finanzielle Schlagkraft des chinesischen Fußballs.
Deutsche Clubs und der chinesische Markt.
Auch deutsche Vereine haben den potenziellen Markt in China erkannt. Der FC Bayern München, Borussia Dortmund, Werder Bremen und der Hamburger SV absolvierten Teile ihrer Sommervorbereitung in China. Bayern München plant zudem eine FC Bayern Football School im deutsch-chinesischen Ökopark Qingdao, während der HSV mit Shanghai SIPG im Bereich Nachwuchsförderung kooperiert.
Chinesische Unternehmen als Global Player im Fußballgeschäft.
Chinesische Unternehmen wie der Mischkonzern Wanda haben strategische Investitionen getätigt, um ihre Präsenz im globalen Fußballmarkt auszubauen. Wanda übernahm beispielsweise den Sportvermarkter Infront, der zuvor von Philippe Blatter, einem Neffen des ehemaligen FIFA-Präsidenten Sepp Blatter, geführt wurde. Wanda strebt einen Umsatz von 100 Milliarden Euro innerhalb von 5 Jahren an.
Ausblick, Chinas Einfluss auf den Fußballmarkt.
Die finanziellen Möglichkeiten und strategischen Ambitionen Chinas verändern die globale Fußballlandschaft nachhaltig. Der Wurf auf Talents wird sich verschärfen, und die Wettbewerbssituation in den internationalen Ligen wird zunehmend von Chinas ökonomischer Stärke geprägt sein. Der chinesische Markt ist längst ein zentraler Faktor in der Analyse und Prognose des Profifußballs.
Blick nach Westen, Fußball in den USA.
Auch in den Vereinigten Staaten hat sich der Fußballmarkt rasant entwickelt. Was einst als Randerscheinung galt, ist längst über das Stadium eines Entwicklungsfeldes hinausgewachsen. Dennoch wird das Potenzial dieses Marktes von vielen Akteuren, insbesondere aus Europa, noch unterschätzt.
Historischer Überblick, Fußball in den USA.
Fußball, in den USA Soccer genannt, hat eine lange, wenn auch wechselhafte Geschichte. Der erste Fußballverein, der Oneida Football Club, wurde bereits 1862 in Boston gegründet, noch vor der Entstehung des britischen Fußballverbands FA. Das erste Fußballspiel nach FR-Regeln fand 1869 zwischen den Universitäten Princeton und Rutgers statt, wobei jedes Team aus 20 Spielern bestand und der Sport noch stark an Rugby erinnerte. Der Profifußball begann 1967 mit der Gründung zweier Ligen, die später zur North American Soccer League, NASL, fusionierten. Dank Stars wie Pelé, Franz Beckenbauer und Johan Cruyff stiegen die Zuschauerzahlen, aber die enormen Kosten führten 1984 zur Auflösung der NASL.
Die Geburt der Major League Soccer, MLS.
Als die FIFA den USA die Austragung der Fußball-Weltmeisterschaft 1994 zusprach, war die Gründung einer Profifußballliga eine zentrale Bedingung. So entstand 1993 die Major League Soccer, MLS, die bis heute ein beeindruckendes Wachstum verzeichnet. Besondere Aufmerksamkeit erhielt der Fußball in den USA durch die Erfolge der Nationalteams. Die Männer erreichten 2002 das Viertelfinale der WM, während die Frauen mit Weltmeistertiteln 1991, 1999 und 2015 sowie olympischen Goldmedaillen weltweit für Schlagzeilen sorgten. Die MLS wurde kontinuierlich erweitert. 2007 stieß mit dem Toronto FC das erste kanadische Franchise hinzu. Zur Saison 2025 spielen dann 30 Teams in der Liga, darunter drei aus Kanada.
Die neue Ära des US-Fußballs.
Ein Wendepunkt für die MLS war der Wechsel von David Beckham zu LA Galaxy im Jahr 2007. Mit ihm begann eine Phase, in der die MLS wirtschaftlich und sportlich immer erfolgreicher wurde. Die Zuschauerzahlen sprechen für sich. In der Saison 2024 lag der Schnitt bei 23.342, womit die MLS die italienische Serie A, 20.081, und die französische Liga 1, 19.891, übertraf. Sie liegt sogar vor der NBA, deren Schnitt bei 18.300 Zuschauern liegt. Clubs wie der Orlando City Soccer Club meldeten seit 2017 bereits vor Saison Beginn ausverkaufte Dauerkarten. Der wirtschaftliche Erfolg zeigt sich auch an den TV-Verträgen. Apple zahlt seit 2023 der MLS 10 Jahre lang jährlich $250 Millionen. George Wexy, Sportkolumnist der New York Times, bringt es auf den Punkt.
Unser Markt ist riesig. Es bleibt genug Geld und Aufmerksamkeit für guten Fußball.
Das war ein Rekorddeal für die amerikanische Top-Liga.
Marktpotenzial und Wachstumschancen.
Das Potenzial des US-Fußballmarktes wird zunehmend erkannt. In ihrem Buch Hannover 96, Chronik eines Abstiegs, betonten die Autoren bereits 2015 die Attraktivität des nordamerikanischen Marktes.
Fußball entwickelt sich in den USA zur Sportart der Mittelschicht, einem bildungsnahen, finanzstarken Umfeld mit hohem Merchandising- und Sponsoringpotenzial. Urbanisierung, Internet und Kabelfernsehen fördern das Interesse am internationalen Fußball.
So wurde das bereits 2015 von uns analysiert und vorgestellt.
Von den Big Four zu den Fat Five.
Die zunehmende Popularität des Fußballs führt dazu, dass Experten nicht mehr nur von den Big Four, Baseball, Basketball, Hockey und American Football, sondern von den Fat Five sprechen. Das Magazin Forbes schätzt den Durchschnittswert eines MLS-Clubs auf $157 Millionen. Mit diesen finanziellen Möglichkeiten können sich viele Vereine hochkarätige Spieler aus Europa leisten. Stars wie Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney und David Villa spielten in den vergangenen Jahren in der MLS und trugen zur Steigerung der Attraktivität der Liga bei. Und aktuell ist Lionel Messi der Star der MLS.
Erfolg als planbares Modell.
Die Entwicklung der MLS zeigt eindrucksvoll, dass wirtschaftlicher und sportlicher Erfolg nicht zwangsläufig an Tradition gebunden ist. Mit einer klugen Strategie und gezielten Investitionen lässt sich ein neuer Markt erfolgreich erschließen. Die USA haben bewiesen, dass Fußball auch jenseits Europas und Südamerikas eine vielversprechende Zukunft hat. Im Gegensatz zu vielen internationalen Ligen setzt die MLS auf ein zentralisiertes Vertrags- und Draftsystem, bei dem die Liga Spieler unter Vertrag nimmt und deren Verteilung sowie Gehälter streng reguliert, um finanzielle Fairness und Wettbewerbsparität zu gewährleisten. Vielleicht auch ein Modell zu den exorbitant sich entwickelnden Transfer- und Gehaltskosten in Europa.
Blick nach Süden, Fußball in Mittel- und Südamerika.
Fußball ist in Mittel- und Südamerika weit mehr als nur ein Sport. In dieser Region ist der Fußball eine kulturelle Identität, eine Leidenschaft und oft auch ein gesellschaftlicher Hoffnungsträger. Von den glorreichen Tagen des brasilianischen Jogo Bonito über die taktische Finesse Argentiniens bis hin zur aufstrebenden Bedeutung kleinerer Länder prägt der Fußball das Leben in diesen Breitengraden wie kaum anderswo auf der Welt.
Die Wiege des südamerikanischen Fußballs.
Der Fußball gelangte Ende des 19. Jahrhunderts durch europäische Einwanderer, vor allem Engländer, nach Südamerika. In Ländern wie Brasilien, Argentinien und Uruguay wurden schnell Vereine gegründet, die bis heute zu den ältesten und renommiertesten der Welt gehören. Der erste südamerikanische Verein, der Hurlingham Football Club in Buenos Aires, wurde bereits 1867 gegründet. Die erste Copa America, das älteste kontinentale Fußballturnier der Welt, fand 1916 statt und symbolisiert den frühen Erfolg des Fußballs in dieser Region. Uruguay, Gastgeber und Sieger der ersten Fußball-Weltmeisterschaft 1930, war eines der ersten Länder, das den Fußball international prägte.
Die Dominanz der südamerikanischen Nationalmannschaften.
Mit insgesamt 10 Weltmeistertiteln gehören Brasilien 5, Argentinien 3 und Uruguay 2 zu den erfolgreichsten Nationen der Fußballgeschichte. Legenden wie Pelé, Diego Maradona und Lionel Messi haben den Sport über Generationen hinweg inspiriert und den südamerikanischen Fußball weltweit geprägt. Die Erfolge südamerikanischer Nationalmannschaften basieren oft auf einer Kombination aus Technik, Kreativität und Leidenschaft. Gleichzeitig haben die südamerikanischen Teams auch taktisch und strategisch mit den europäischen Teams gleichgezogen, was zu einer globalen Konkurrenzsituation geführt hat.
Die Clubebene, Leidenschaft und Rivalität.
Die südamerikanischen Clubwettbewerbe, wie die Copa Libertadores und die Copa Südamericana, sind nicht nur sportliche Großereignisse, sondern auch soziale und kulturelle Höhepunkte. Vereine wie Boca Juniors, River Plate, Flamengo und Palmeiras genießen Kultstatus. Die Stadien sind Schauplätze unbändiger Leidenschaft, die oft weit über das Spiel hinausgeht. Die Rivalität zwischen Clubs ist tief verwurzelt. So ist das Superclásico zwischen Boca Juniors und River Plate eines der emotionalsten Derbys der Welt. Ähnliche Rivalitäten gibt es auch in anderen Ländern, etwa in Brasilien zwischen Flamengo und Fluminense oder in Chile zwischen Colo-Colo und Universidad de Chile.
Die wirtschaftlichen Herausforderungen.
Trotz des großen sportlichen Erfolgs stehen viele Clubs und Ligen in Südamerika vor finanziellen Herausforderungen. Korruption, Missmanagement und die Abwanderung von Talenten in europäische Top-Ligen erschweren die langfristige Entwicklung. Die finanziellen Unterschiede zu Europa sind enorm. Während europäische Clubs von hohen TV-Verträgen und Sponsoren profitieren, kämpfen viele südamerikanische Clubs mit knappen Budgets. Dennoch gelingt es immer wieder, durch Talentförderung und leidenschaftliche Fans, eine einzigartige Fußballkultur zu erhalten.
Exportmarkt für Talente.
Südamerika ist die größte Talentquelle des Weltfußballs. Spieler wie Neymar, Luis Suarez, James Rodriguez oder Enzo Fernandez begannen ihre Karrieren in südamerikanischen Ligen, bevor sie in Europa zu Weltstars wurden. Viele europäische Clubs haben mittlerweile gezielte Scouting-Netzwerke aufgebaut, um die besten Talente möglichst früh zu verpflichten. Die Abwanderung der Stars bringt zwar Einnahmen, schwächt aber die heimischen Ligen. Dennoch bleibt Südamerika das Epizentrum für die Entdeckung und Entwicklung fußballerischer Ausnahmekönner.
Fußball als soziale Kraft.
Fußball in Südamerika ist mehr als nur ein Spiel, er hat eine immense soziale Bedeutung. In den Favelas Brasiliens, den Barrios Argentiniens oder den Andendörfern Boliviens dient der Fußball oft als Mittel, soziale Barrieren zu überwinden und Perspektiven zu schaffen. Initiativen wie Football por la Paz oder Gol al Futuro nutzen den Fußball gezielt, um Bildung, Integration und gesellschaftliche Teilhabe zu fördern.
Die Zukunft des südamerikanischen Fußballs.
Der südamerikanische Fußball steht vor großen Herausforderungen, aber auch vor spannenden Möglichkeiten. Die Investitionen in Jugendakademien, die Professionalisierung der Ligen und die verstärkte Zusammenarbeit mit internationalen Partnern könnten helfen, die Ligen wettbewerbsfähiger zu machen. Darüber hinaus birgt die Copa America 2024 in den USA und die WM 2030, die zum 100-jährigen Jubiläum teilweise in Uruguay stattfinden soll, die Chance, den südamerikanischen Fußball weiter zu globalisieren.
Ein unvergleichlicher Fußballkontinent.
Fußball in Mittel- und Südamerika bleibt ein faszinierender Mix aus Leidenschaft, Talent und Kultur. Trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten hat die Region einen unvergleichlichen Einfluss auf die globale Fußballwelt. Sie zeigt, dass der Fußball nicht nur ein Geschäft, sondern vor allem eine Lebensweise ist.
Blick auf die arabische Halbinsel, Fußball als Motor für wirtschaftliche und geopolitische Ambitionen.
In den letzten Jahren hat sich der Fußball auf der arabischen Halbinsel von einem regionalen Sport zu einem globalen Player entwickelt. Länder wie Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate nutzen den Fußball gezielt, um ihre wirtschaftliche Macht und geopolitische Relevanz zu stärken. Mit immensen finanziellen Mitteln, prestigeträchtigen Turnieren und der Anziehungskraft internationaler Stars steht der Fußball auf der arabischen Halbinsel an einem Wendepunkt.
Der Aufstieg des Fußballs in der Region.
Traditionell war Fußball auf der arabischen Halbinsel ein beliebter Sport, der vor allem in regionalen Wettbewerben wie dem Golfpokal der Nationen oder der AFC Champions League seinen Platz hatte. Doch die letzten zwei Jahrzehnte haben eine Transformation mit sich gebracht. Die Fußballinfrastruktur wurde massiv ausgebaut, und die Staaten der Region traten zunehmend als globale Akteure in Erscheinung. Die Gründung und Professionalisierung nationaler Ligen, wie der Qatar Stars League, QSL, der Saudi Pro League, SPL, oder der UAE Pro League, waren wichtige Meilensteine. Diese Ligen locken immer mehr internationale Stars an und etablieren sich als ernstzunehmende Konkurrenz zu europäischen Top-Ligen.
Großereignisse als Prestigeprojekte.
Ein entscheidender Faktor für den Fußballboom auf der arabischen Halbinsel ist die Ausrichtung internationaler Großereignisse. Die FIFA-Weltmeisterschaft 2022 in Katar war das bislang größte Fußballereignis in der Region und ein Beweis für die organisatorischen und infrastrukturellen Fähigkeiten des Landes. Katar investierte geschätzte 220 Milliarden Dollar in den Bau von Stadien, Transportwegen und touristischer Infrastruktur, um die Weltmeisterschaft zu einem unvergesslichen Ereignis zu machen. Die Asiatische Fußballkonföderation, AFC, vergab ihre prestigeträchtigsten Turniere wiederholt in die Region, was den Einfluss der arabischen Staaten auf die Fußballpolitik weiter stärkt. Saudi-Arabien hat sich mit der Bewerbung für die FIFA-WM 2034 das nächste große Ziel gesetzt und möchte durch Investitionen in den Fußball langfristig seine Position als globaler Player sichern.
Finanzielle Stärke und strategische Investitionen.
Die Länder der arabischen Halbinsel nutzen ihre immensen Öleinnahmen und Staatsfonds, um strategisch in den Fußball zu investieren.
Spielertransfers und Gehälter.
In den letzten Jahren haben sich Stars wie Cristiano Ronaldo, Al Nasser, Karim Benzema, Al Ittihad und Neymar, Al Hilal, der Saudi Pro League angeschlossen, oft für Rekordgehälter, die in Europa nicht zu erreichen wären. Diese Investitionen steigern die Attraktivität der Ligen und ziehen ein globales Publikum an.
Vereinsübernahmen.
Staatsnahe Investmentfonds wie der Public Investment Fund, PIF, in Saudi-Arabien haben europäische Clubs übernommen, darunter Newcastle United in England. Diese Übernahmen dienen nicht nur der Diversifikation von Investitionen, sondern stärken auch die Verbindungen zwischen den arabischen und europäischen Fußballmärkten.
Sponsoring und Partnerschaften.
Unternehmen aus der Region, wie Emirates, Etihad oder Qatar Airways, sind Hauptsponsoren großer europäischer Clubs wie Real Madrid, Manchester City und Paris Saint-Germain. Dieses Engagement verleiht der Region eine globale Präsenz im Fußball.
Geopolitische und wirtschaftliche Ziele.
Hinter den Fußballinvestitionen auf der arabischen Halbinsel stehen nicht nur sportliche, sondern auch wirtschaftliche und geopolitische Interessen.
Diversifizierung der Wirtschaft.
Fußball ist Teil der langfristigen Strategie, die Wirtschaft von den Einnahmen aus fossilen Brennstoffen zu lösen. Projekte wie Saudi-Arabiens Vision 2030 oder Katars National Vision 2030 betonen die Bedeutung von Tourismus, Sport und Kultur.
Soft Power.
Die arabischen Staaten nutzen den Fußball, um ihr internationales Image zu verbessern und globale Partnerschaften zu stärken. Der Fußball dient als Plattform, um kulturelle Offenheit und Modernität zu demonstrieren.
Wettbewerb innerhalb der Region.
Länder wie Saudi-Arabien, Katar und die VAE nutzen den Fußball auch, um ihre regionale Führungsrolle zu behaupten. Die Rivalität zwischen diesen Ländern treibt Investitionen und ambitionierte Projekte zusätzlich an.
Herausforderungen und Kritik.
Trotz des Erfolgs gibt es auch kritische Stimmen und Herausforderungen.
Sportwashing.
Kritiker werfen den Ländern der Region vor, den Fußball zu nutzen, um von Menschenrechtsverletzungen, eingeschränkten Freiheitsrechten und politischen Konflikten abzulenken.
Nachhaltigkeit.
Es bleibt fraglich, ob die Investitionen langfristig wirtschaftlich und sportlich rentabel sind oder lediglich kurzfristige Prestigeprojekte darstellen.
Lokale Entwicklung.
Trotz der internationalen Stars bleibt die Förderung des heimischen Nachwuchses eine Herausforderung, um den Fußball nachhaltig zu entwickeln.
Die Zukunft des Fußballs auf der arabischen Halbinsel.
Die arabische Halbinsel steht am Beginn einer neuen Fußballära. Mit massiven Investitionen, internationaler Vernetzung und ehrgeizigen Zielen wird die Region weiterhin eine zentrale Rolle im globalen Fußball einnehmen. Die Frage ist nicht mehr, ob der Fußball auf der arabischen Halbinsel eine bedeutende Rolle spielen wird, sondern wie stark er die weltweiten Fußballmärkte verändern kann. Von der Förderung junger Talente bis hin zur Austragung der größten Turniere hat die Region das Potenzial, den globalen Fußball auf Jahrzehnte hinaus zu prägen. Ein neuer Spieler auf dem Feld der Fußballwelt ist bereit, das Spiel zu dominieren. Über den exotischen und demütigen Fußball wurde bereits in Folge 94 ausführlich berichtet.
Fußball, Tradition, Wirtschaft und der Kampf um die Zukunft.
Unsere Reise durch die verschiedenen Facetten des Fußballs hat eines deutlich gemacht: Der Sport steht an einem Scheideweg zwischen Tradition und Wirtschaft. Während Regionen wie China, die USA, die arabische Halbinsel und sogar Teile Südamerikas zeigen, wie wirtschaftliche Stärke den Fußball prägen und neu definieren kann, wird klar, dass allein Tradition den Sport nicht trägt. Die Zukunft des Fußballs liegt in seiner Fähigkeit, Märkte zu erschließen, Innovationen zu fördern und nachhaltig zu wachsen. Doch diese Entwicklung wird überschattet von der Rolle der FIFA, deren Korruption und Machtmissbrauch das Fundament des Spiels untergraben. Sie droht, den Fußball von einem globalen Kulturgut zu einer reinen Kommerzmaschine zu degradieren, ohne Rücksicht auf Fans, Vereine oder Spieler. Am Ende bleibt die Erkenntnis, dass der Fußball zwar von wirtschaftlichen Möglichkeiten lebt, seine Seele aber nur bewahren kann, wenn er zwischen Wachstum und Glaubwürdigkeit die richtige Balance findet. Die Frage ist, wohin führt uns diese Entwicklung und wer entscheidet letztlich über die Zukunft des Spiels, das die Welt vereint?
Ist eine weitere Episode der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, zu Ende. Liebe Freunde der Berge und des Longdrinks, also dann bis zur nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt inspiriert und retro, genießt die Zeit, die Zeitreisen und vielleicht den ein oder anderen Cocktail. Bis bald hier bei der nächsten Episode der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war. Prost und rockt weiter durch die Zeit.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.